Wir erreichen Klimaneutralität nur, wenn wir Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftskraft gleichermaßen sichern. Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit sind ebenso zu betrachten und zu berücksichtigen wie der Klimaschutz.
Das sagte Wirtschaftsministerin Katharina Reiche von der CDU, als sie ihren lang erwarteten Monitoringbericht zur Energiewende vorstellte. Gegen Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit ist doch eigentlich nichts einzuwenden, oder? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Klimanachrichten-Podcast von Klimareporter und der Taz. Ich bin Jonas Wahr, Klimaredakteur bei der Taz, und ich spreche heute mit Sandra Kirchner von Klimareporter. Hallo Sandra.
Hallo, ihr hört die Folge vom 19. September und heute sprechen wir über diese drei Themen. Katharina Reich hat ihren Monitoring-Bericht vorgestellt zur Energiewende und ihre Schlussfolgerungen stießen auf Kritik von Klimaschützern. Außerdem sprechen wir über das verspätete EU-Klimaziel und zwei Studien zeigen, wie hoch die Kosten der Erderhitzung diesen Sommer in Europa waren.
Aber zuerst zum Energiemonitoring. Schon heute stammt in der Regel mehr als die Hälfte des täglich produzierten Stroms aus erneuerbaren Energiequellen. Wie viel genau, das hängt natürlich vom Wetter ab, also davon, wie stark der Wind weht oder ob die Sonne scheint. Bis 2030 sollen die Erneuerbaren rund 80% des Stroms liefern. Doch Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche von der CDU findet, die Energiewende ist zu teuer, so wie bisher könne es nicht weitergehen. Viel erneuerbarer Strom bleibt ungenutzt, erklärte die Ministerin. Der Grund, es fehlen Leitungen, um den Strom aus dem Norden, wo ja besonders viel Windkraft zum Beispiel produziert wird, in den Süden zu bringen. Dorthin, wo es viele große Abnehmer gibt, wie die Industrie. Doch auch ungenutzter Strom aus Erneuerbaren wird vom Staat gefördert. Reiche will deshalb, Zitat, die Energiewende wieder vom Kopf auf die Füße stellen und die Kosten halbieren.
Welche Maßnahmen die Bundeswirtschaftsministerin nun plant, das hat sie am Montag vorgestellt, und zwar zusammen mit dem Monitoringbericht zur Energiewende. Die Bundesregierung hatte ja so einen Bericht schon im Koalitionsvertrag angekündigt. Und dieser soll eine Bestandsaufnahme zum Ausbau der Erneuerbaren liefern. Beauftragt wurden dafür das Beratungsinstitut BET und das Energiewirtschaftliche Institut an der Uni Köln. Die haben aber nur bereits erschienene Studien nochmal ausgewertet und zusammengefasst. Und die Gutachter erklären in dem 250 Seiten starken Bericht, beim Strom und beim Wasserstoff gibt es noch zu wenig Nachfrage und auch die Industrie verbraucht insgesamt zu wenig Energie. Die Botschaft des Gutachtens ist also klar, der Ausbau der Erneuerbaren, der bleibt wichtig, aber die müssen eben stärker mit Speichern kombiniert werden, zum Beispiel damit Windräder im Norden nicht mehr abgeschaltet werden müssen, weil Stromleitungen Richtung Süden fehlen, und Stromleitungen sollen auch schneller gebaut werden und zwar lieber günstig als Freileitung und nicht so wie bisher teuer unter der Erde. Auch die Verbraucher, also die Haushalte, sollen ihren Stromverbrauch stärker danach ausrichten, wann viel erneuerbarer Strom verfügbar ist, zum Beispiel mit digitalen Stromzählern.
Insgesamt rechnet das Gutachten bis 2030 mit einem deutlich geringeren Strombedarf als bisher angenommen. Statt der bislang erwarteten 750 Milliarden Kilowattstunden gehen die Experten nur noch von 600 bis 700 Milliarden bis 2030 aus. Derzeit liegt der Strombedarf bei 510 Milliarden Kilowattstunden jährlich. Gründe dafür, dass der Bedarf nicht so schnell wächst wie erwartet, sind eine schwächere Wirtschaft und der langsamere Hochlauf von E-Autos und Wärmepumpen. Wenn 2030 erneuerbare 80% des Bedarfs decken sollen, fällt damit auch die benötigte Ökostrommenge geringer aus und es müssten also weniger neue Windräder und Solaranlagen gebaut werden. Das sei günstiger und entlaste den Netzausbau, sagte die Bundeswirtschaftsministerin. Würde es beim alten Ausbauplan bleiben, dann müssen in den nächsten 10 Jahren rund 750 Milliarden Euro in Stromnetze und zusätzliche Kraftwerksleistung gesteckt werden.
Ja, was hat Reiche nun also vor? Sie hat ebenfalls am Montag 10 Maßnahmen vorgeschlagen, die die Energiewende effizienter und günstiger machen sollen. Sie will den Ausbau der Erneuerbaren stärker am Strombedarf ausrichten. Für neue Solardachanlagen soll es künftig keine Einspeisevergütung mehr geben. Diese Förderung will die Bundeswirtschaftsministerin einstellen, weil sich die Anlagen ja auch so rechnen würden. Und auch die Förderung für Solarfreiflächenanlagen und für Windräder will Reiche umbauen und an europäische Vorgaben anpassen. Was genau das bedeutet, das lässt sich jetzt noch gar nicht beurteilen. Dazu braucht es erst die konkreten Entwürfe für Gesetzesänderungen. Und diese will Reiche bis Ende dieses Jahres auf den Weg bringen.
Auch bis zum Jahresende sollen die Ausschreibungen für neue Gaskraftwerke kommen. Geplant sind 20 Gigawatt gesicherte Leistung. Das wären etwa 40 neue Gaskraftwerke. Das soll die Stromversorgung sichern, wenn Sonne und Wind einmal nicht reichen. Ob diese Gaskraftwerke später klimafreundlich betrieben werden, etwa mit Wasserstoff oder mit CO2-Speicherung, da wollte sich Reiche nicht festlegen. Wirtschaftsverbände können den Plänen von Reiche einiges abgewinnen. Umweltverbände und auch der Umweltminister warnen dagegen, der Ausbau der Erneuerbaren dürfe nicht gebremst werden. Denn um die Klimaziele zu schaffen, müssen immer mehr Bereiche wie Verkehr, Industrie und Heizen auf erneuerbaren Strom umgestellt werden. Und wenn die Wirtschaft wie von der Großen Koalition geplant wieder anspringt, wird auch deren Energiebedarf wieder steigen. Und dafür brauchen wir aber genug grünen Strom. Weniger erneuerbaren Ausbau heißt also auch weniger Fortschritt beim Klimaschutz.
Und genau da gibt es ein weiteres Problem. Also auch beim EU-Klimaziel hakt es. Das verspätet sich voraussichtlich um mehrere Monate und schuld ist Deutschland. Nicht allein, aber doch ausschlaggebend. Denn es gibt einen Vorschlag, der auch halbwegs ambitioniert ist. Und es hätte die Möglichkeit gegeben, am Donnerstag das Klimaziel der EU zu verabschieden, aber der Reihe nach.
Eine zentrale Errungenschaft des Pariser Klimaabkommens 2015 war ja, dass jedes Land alle 5 Jahre ein Klimaziel einreichen muss und dieses neue Klimaziel soll jedes Mal ambitionierter sein als das alte. Diese stetig wachsende Ambition gilt als großer Erfolg. Die Frist für das neue Ziel, dieses Mal für das Jahr 2035, die war schon im Februar. Das haben fast alle Staaten gerissen. Ausnahmen waren einige kleinere Länder und Brasilien, Großbritannien und auch noch die USA haben eins eingereicht, noch unter Präsident Biden, aber das ist ja jetzt auch ein bisschen egal. China und Indien jedenfalls fehlen auch noch und auch die EU, die als Ganzes ihr Ziel abgibt. Die allerletzte Deadline ist Ende September, weil die UN jedes Jahr vor der Klimakonferenz im November einen Bericht rausgibt, zu wie viel Erderhitzung die Klimaziele wahrscheinlich führen werden. Und ohne diesen Bericht scheitert zwar nicht die Konferenz, aber es ist schon mal ein wahnsinnig schlechtes Omen.
Die EU-Kommission hat sogar erst im Juni, also 4 Monate nach der ersten UN-Frist, einen Vorschlag für ein Klimaziel vorgestellt. Kommissionspräsidentin von der Leyen will, dass die EU bis 2040 90% weniger CO2 ausstößt als noch 1990. Daraus soll dann das Ziel für 2035 abgeleitet werden, das bei der UN abgegeben werden muss. 90% weniger bis 2040 ist ziemlich nah dran an dem, was der Expertenrat der EU-Kommission empfohlen hat. Die sehen 90-95% als umsetzbar und angemessen. Nur will die EU-Kommission erlauben, dass die EU-Staaten außereuropäische Klimaschutzprojekte finanzieren und sich die eingesparten CO2-Emissionen auf die eigene Klimabilanz anrechnen. Das ist umstritten und der Expertenrat hat sich dagegen ausgesprochen, weil in der Vergangenheit mit diesen Kompensationsprojekten ziemlich viel betrogen wurde. Seit letztem Jahr gibt es zwar neue Regeln, aber ob die tatsächlich zu mehr Zuverlässigkeit führen, das lässt sich noch nicht sagen.
Ursprünglich war der Plan, dass die UmweltministerInnen der EU-Staaten am 18. September, also am Donnerstag, das ist ja auch der Tag, an dem wir aufnehmen, über das Klimaziel für 2035 und 2040 abstimmen. Das hat Friedrich Merz verhindert. Er schloss sich damit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron an, der zusammen mit Polen und Ungarn beim Klimaschutz bremst. Eine große Niederlage ist das für Umwelt- und Klimaschutzminister Carsten Schneider von der SPD. Er hatte vergangene Woche gesagt, Zitat, ich erwarte, dass wir jetzt in der Bundesregierung an einem Strang ziehen und uns gemeinsam dafür einsetzen, dass im nächsten Umweltministerrat eine Beschlussfassung erfolgt. Merz hat also genau das verhindert, was Schneider gefordert hat.
Der Vorschlag der EU-Kommission mit den 90% wird jetzt erst am 1. Oktober von den Regierungschefinnen der EU-Länder beraten. Und es gibt die Angst, dass die RegierungschefInnen sogar abstimmen über das EU-Klimaziel. Das würde bedeuten, dass alle von ihnen zustimmen müssen, auch Viktor Orban, der die europäischen Klimaschutzanstrengungen schon mal eine utopische Fantasie-Zitat genannt hat. Wenn die RegierungschefInnen das Ziel aber nur beraten und die Entscheidung dem Rat der UmweltministerInnen überlassen, dann könnte das relativ ambitionierte 90% Ziel der EU-Kommission noch durchkommen. Denn dort reicht eine Mehrheit, die sich dafür ausspricht und die ist recht sicher, wenn Deutschland dafür ist.
Dass die Bundesregierung grundsätzlich den Vorschlag der Kommission unterstützt, hat Merz in den vergangenen Wochen mehrmals klargestellt. Das steht übrigens auch im Koalitionsvertrag. Trotzdem hat er jetzt natürlich sabotiert, dass die EU rechtzeitig ihr Klimaziel einreicht. Die EU fährt jetzt zu wichtigen Vorverhandlungen für die UN-Klimakonferenz mit einem Letter of Intent, also einer Absichtserklärung für das 2035er-Ziel. Darin kündigen sie ein Ziel an, zwischen 66,3% und 72,5% weniger CO2 ausstoßen zu wollen als 1990. Die 72,5%, also das ambitioniertere Ziel, das leitet sich ab aus dem Vorschlag der Kommission für 2040. Und die 66,3% aus dem bereits festgelegten Ziel, dass die EU ja 2050 klimaneutral sein will. Also wenn man da so sich den Pfad so als durchgezogene Linie von jetzt bis 2050 darstellt, dann ist eben 2035 ein bisschen weniger Einsparung nötig, als wenn wir uns den Pfad bis 2040 und da eben auf 90% Reduktion zu kommen, als diese Linie vorstellen. Ja, vielleicht ist das nachvollziehbar. Aber ein richtiges offizielles Klimaziel ist es nicht. Michael Bloss, Europaabgeordneter der Grünen, sagt deswegen, dass dieser Brief die europäische Handlungsunfähigkeit zeige. Zitat: Friedrich Merz trägt die Verantwortung für dieses Armutszeugnis. Mit seiner Blockade des EU-Klimaziels manövriert er die Europäische Union international ins Abseits.
Ja, und zum Schluss wollen wir noch auf zwei neue Studien zum Klimawandel schauen, genauer auf die Folgen der Klimakrise, die wir hier in Europa jetzt schon zu spüren bekommen. Eine aktuelle Untersuchung aus Großbritannien zeigt, die Erderwärmung ist mitverantwortlich für viele Hitzetote in Europa. Schätzungen zufolge sind in diesem Sommer rund 24.000 Menschen in europäischen Städten an extremer Hitze gestorben. Über zwei Drittel davon, also gut 16.500 Todesfälle, lassen sich laut den Forschern direkt auf den Temperaturanstieg durch den Klimawandel zurückführen.
Die Wissenschaftler vom Imperial College London und der London School of Hygiene and Tropical Medicine betonen, die tatsächliche Zahl dürfte sogar noch höher liegen, denn die Studie deckt nur einen Teil der Bevölkerung ab. Die ausgewählten Städte machen etwa 30% Europas aus. Außerdem werden viele hitzebedingte Todesfälle gar nicht gemeldet. Die ForscherInnen bezeichneten Hitze deshalb auch als stillen Killer. Die Hitze wirkt nämlich sehr selektiv. Sie trifft vor allem ältere Menschen. 85% der zusätzlichen Hitzetoten, also mehr als normalerweise zu erwarten, waren über 65 Jahre alt. Die WissenschaftlerInnen fordern einen Hitzeschutz für die Menschen. Doch um immer heißere und tödlichere Sommer wirklich zu verhindern, müsse die Gesellschaft mit der Verbrennung von fossilen Brennstoffen Schluss machen.
Ja, Hitze trifft also vor allem ältere Menschen, doch auch Extremwetter werden zunehmend für alle Menschen ein Problem, denn sie kosten richtig viel Geld. Allein in diesem Jahr verursachten Hitzewellen, Dürren und Überschwemmungen Schäden von rund 43 Milliarden Euro allein in Europa. Und bis 2029 könnte diese Summe auf 126 Milliarden Euro steigen. Das zeigt eine Studie der Uni Mannheim und der Europäischen Zentralbank. Die Forschenden betonen, diese Berechnungen beziehen sich nur auf Extremwetter im Sommer 2025. Mögliche künftige Extremwetter in den folgenden Jahren sind da also noch gar nicht mit eingerechnet. Und für die Studie haben die Forschenden nicht nur direkte Schäden wie zerstörte Häuser oder Ernten betrachtet, sondern sie rechnen auch mit indirekten Folgen, etwa wenn Menschen wegen Hitzewellen weniger arbeiten können oder Überschwemmungen Lieferketten unterbrechen. Solche Kosten fallen deutlich höher aus und zeigen sich auch erst nach und nach.
Besonders hart treffen die Folgen der Klimakrise Südeuropa. In Spanien, Frankreich und Italien liegen die Schäden jeweils bei über 30 Milliarden Euro. Deutschland und Nordeuropa kommen glimpflicher davon. Hier sind die Verluste deutlich kleiner. Allerdings nehmen Überschwemmungen auch dort zu. Besonders verletzlich sind dagegen kleine Länder wie Bulgarien, Malta oder Zypern, weil die Schäden im Verhältnis zu ihrer Wirtschaft einfach sehr, sehr groß sind.
Ja, und damit sind wir schon am Ende unserer Folge angelangt. Wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns gern und hinterlasst uns eine Bewertung. Das hilft uns, sichtbarer zu werden. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Feedback habt, schreibt uns eine Mail an klima-update@klimareporter.de. Wir freuen uns, von euch zu hören, und damit habt einen schönen Tag.
Tschüss.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.